Wir sind in unserer fortlaufenden Betrachtung im Römerbrief. Wenn einer seine Bibel vergessen hat, wurde schon gesagt, da hinten sind noch welche. Bitte bedient euch, dürft da gerne nehmen. Wir sind im Kapitel 15 und möchte heute nochmal die Verse 7 bis 12 lesen. Und dann beten wir nochmal kurz und dann gehen wir in die Betrachtung. Also von Vers 7. Darum, nehmt einander an, gleich wie auch Christus uns angenommen hat, zur Ehre Gottes. Ich sage aber, dass Jesus Christus ein Diener der Beschneidung geworden ist, um der Wahrhaftigkeit Gottes willen, um die Verheißungen an die Väter zu bestätigen, dass aber die Heiden Gott loben sollen, um der Barmherzigkeit willen, wie geschrieben steht. Darum will ich dich preisen unter den Heiden und deinen Namenlob singen. Und wiederum heißt es, freut euch, ihr Heiden, mit seinem Volk. Und wiederum, lobt den Herrn, alle Heiden, und preist ihn, alle Völker. Und wiederum spricht Jesaja, es wird kommen die Wurzel Isais, und der, welcher aufsteht, um über die Heiden zu herrschen, auf ihn werden die Heiden hoffen. Lasst uns nochmal stille werden. Herr, wir danken dir für dein wunderbares Wort. Und wir möchten dich bitten, auch heute, öffne unser Herzen. Herr, wir möchten mit offenen Händen, mit leeren Gefäßen vor dir stehen und bitten, dass du uns aufs Neue füllst, dass du unser Leben erfüllst, jede Ecke, jeden Winkel in unserem Leben, dass es durchsickert und wirkt. Herr, dass wir reichlich Frucht tragen zu deiner Ehre. Amen. Wie wir hier klar gesehen haben, das ist eine Botschaft am Ende eines klaren Auftrags. Ich hoffe, dass ein jeder von uns, der hier im Raum ist, der über die Zeit, die letzte Zeit mit uns war, wenn ich fragen werde, um welch einen Auftrag geht es, selbst wenn ich euch nachts wecken würde, um welchen Auftrag geht es im Kapitel 15, dass ihr sagen würdet, es geht um den mehrfachen Auftrag, den der Starke bekommt, den er austragen soll. Und am Ende dieses mehrfachen Auftrags ist dieses gigantische, dieses große Ziel, warum man das machen soll. Also, wir sollen Christus anziehen, diesen Auftrag bekamen wir vorher im Kapitel 13, Christus anzuziehen. Und er hat uns gezeigt, wie das aussieht, Christus anzuziehen. Und am Ende zeigt er, guckt mal, Christus anzuziehen bedeutet, es am Endeffekt zur Ehre Gottes des Vaters zu machen. Warum sollst du den Schwachen annehmen? Weil es Gott ehrt, weil es um seine Ehre und Herrlichkeit geht. Und dieser Text, also Vers 7, zeigt uns auf, Christus hat uns angenommen zur Ehre Gottes des Vaters. Vers 8 zeigt uns, dass Christus um der Wahrhaftigkeit Gottes will, um Gottes Eigenschaften wiederum, um Gott in den Mittelpunkt zu stellen, hat er Barmherzigkeit erwiesen an den Juden. Und damit die Heiden in den Lob Gottes einsteigen, hat er ihnen Barmherzigkeit erwiesen und Gnade, sodass sie mit den Juden Gott loben können. Entschuldigung, ich hatte gesagt, dass den Juden hat er Barmherzigkeit erwiesen. Natürlich hat er ihnen auch Barmherzigkeit erwiesen, aber dort hat er die Verheißungen bestätigt. Aus diesem Grund gingen wir in das Alte Testament, um zu sehen, all die Verheißungen, die Gott gegeben hat, die sind umgeben immer in Richtung Gott, zu Ehre und zu Herrlichkeit Gottes. Und den Text, den wir letzten Mal betrachtet haben, wo es darum geht, dass vom Vers 9 bis Vers 12, dass die Heiden in den Lob einsteigen sollen. Die Barmherzigkeit Gottes hat sich ausgegossen über die Heiden, habe ich letztes Mal gesagt, es gibt kaum einen Text, der so weitreichend und doch so kurz und so komprimiert uns gegeben ist über die Barmherzigkeit Gottes, wie im Epheser Kapitel 1. Er geht bis in die Ewigkeit hinein und bis in die Ewigkeit in unserem Verstand in der Zukunft und zeigt, wie Gott uns erwählt hat, wer er uns vorherbestimmt hat und wer er uns erlöst hat und erkauft hat, wer uns das Unterpfand gegeben hat, die Sicherheit gegeben hat. Und wisst ihr was? Das ist alles im Griechischen ein Satz. Ja? Epheser 1, von Vers 3 bis Vers 14 ist es ein Satz. Aus diesem Grund sage ich, es ist der komprimierteste Satz, der weitreichendste Satz in dieser Barmherzigkeit, die uns hier aufgezeigt wird. Also, ich weiß es nicht, wie es euch ging, aber wo ich jetzt über diese Wochen hindurch mich immer wieder damit auseinandergesetzt habe und studiert habe, dass es um die Ehre und Herrlichkeit geht und dass Christus uns dahin führt, dass im Endeffekt alles, was wir tun, zu Gottes Ehre geht. Über diesen Monat hindurch ergriffen mich Gedanken, dass eigentlich, wenn ein Mensch heute, egal wer es ist, auch wenn es der beste Mensch wäre, der so etwas von sich geben würde, der sagen würde, Leute, es geht um meine Ehre hier, begreift das, okay? Es geht nicht um euch, sondern es geht um meine Ehre. Was würdet ihr von dieser Person denken? Ich glaube, das wäre der letzte Satz und ihr hättet die Jalousien zugemacht, die Rollläden runtergelassen und würdet sagen, dieser Mensch ist für mich erledigt. So ein Ego stinkt. Also mit dem am besten Willen, ich habe vielleicht nichts gegen seine Person oder sonst was, aber sowas, oder? Würde es euch nicht ergreifen? Und so ging es mir, wo ich gesehen habe, dass dieser Text aus allen möglichen Perspektiven, in allen Richtungen, ob es jetzt die Annahme an den Schwachen geht, ob es die Annahme oder die Bestätigung zu den Juden geht oder zu den Heiden allgemein, dass er uns aufzeigt, Leute, es geht um die Ehre und Herrlichkeit Gottes. So dachte ich, interessant, also hier müssen Gründe gegeben werden, warum Gott würdig ist, aller Ehre und Anbetung und Herrlichkeit. Und ich möchte euch außerhalb dieses Textes einfach aufzeigen, warum es so ist, dass niemand von euch in Zweifel gerät, warum ist Gott tatsächlich würdig, aller Ehre und Herrlichkeit? Warum muss ich alles, was ich mache, im Endeffekt aus dem Grund machen, weil Gott geehrt oder entehrt wird, wie Gott zu den Juden sagt, um euretwillen wird mein Name gelästert unter den Heiden. Er klagt sie an, dass sie diesem nicht nachgekommen sind. Und ich möchte euch heute vier Gründe geben, warum es tatsächlich um die Ehre Gottes geht. Und der erste Grund wird vielleicht einem oder dem anderen nicht gefallen. Aber der erste Grund, und ich würde sagen, der Grund ist in Stein gemeißelt. Und der heißt ganz einfach, weil es so geschrieben steht. Und mit den einfachen Worten, es steht geschrieben. Aus dem Grund. Ich war überrascht zu sehen, wo dieser Satz gefallen ist oder fiel. Es steht geschrieben. Wenn Gott etwas so gesagt hat, dass selbst Satan oder die Dämonen diesem nie widersprochen haben. Ich möchte euch daran erinnern, wo Jesus versucht werden sollte vom Satan und in die Wüste geführt wurde vom Geist Gottes über 40 Tage und 40 Nächte. Und der Satan kommt und versucht ihn. Und wisst ihr, wie Jesus antwortet? Auf jede Versuchung antwortet Jesus, es steht geschrieben. Und Satan lässt ihn. Er führt, also das war ja mit dem Brot, wo er sagt, der Mensch lebt nicht von Brot allein, sondern von einem jeden Wort, was aus dem Mund Gottes kommt. Dann führt Satan ihn auf die Zinnen des Tempels und sagt, spring runter, weil du jetzt das Wort zitierst, kommt auch Satan mit dem Wort. Und Jesus antwortet wieder, es steht geschrieben, und Satan flieht. Weiter sehen wir, dass er ihm die Reiche der Welt anbietet. Und Jesus antwortet, es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott anbeten. Und Satan lässt ihn. Wenn ihr guckt, wo die Dämonen, die Jesus kannten, offenbaren und sagen, also in den Synagogen und dort, wo sie waren, wo man sie zu Jesus gebracht hat, es steht, also du bist der Christus des lebendigen Gottes Sohn, wo Jesus ihnen einen Befehl gegeben hat. Und ich würde das vergleichen mit der gleichen Tatsache, wie Jesus aus dem Alten Testament das Wort Gottes zitiert und Satan damit konfrontiert und sagt, es steht geschrieben. In der gleichen Weise, wenn hier der Sohn Gottes geredet hat, sehen wir keinen Widerspruch. Die Dämonen wurden augenblicklich still. Fällt euch das auf, dass dort niemand von ihnen, in keiner Situation, in all den Austreibungen, gibt es keinen Widerspruch. Sobald Jesus das Machtwort geredet hat, war ein Schweigen. Ja, es gab Situationen, wo uns beschrieben wird, dass der Geist, also dieser böse Geist, die Person nochmal gezerrt hat, gerissen hat, dass er einfach geschrien hat, aber er ist augenblicklich ausgefahren. Er hat gehört, gehorcht. Und ich musste mit Schrecken feststellen, dass Gott, wenn er dem Menschen sagt, so und so sollst du tun, so und so sollst du handeln, es steht geschrieben, so spricht der Allmächtige, dass der Mensch widerspricht. Mit einem Schrecken stellte ich fest, wenn Gott das Satan sagt, so ist Schweigen und Gehorsam. Und es war für mich ernüchternd. Wir reden oft so, oh, mal nicht den Teufel an die Wand. Also ist es ein Ausdruck geworden in unserer Kultur oder ich würde sagen überhaupt in der Menschheitsgeschichte, dass man sagt, okay, das ist das Schlimmste. Er ist der Schlimmste. Wenn es um den Gehorsam geht, musste ich feststellen, wir sind schlimmer. Der Satan gehorcht. Da gibt es keine Widerrede. Aber wir als Menschen wagen es, den Allmächtigen, den Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, zu bezweifeln, anzuzweifeln. Stimmt das wirklich so, wie du gesagt hast? Kann das sein? Leute, es steht geschrieben. Das ist Fakt. Da ist Ende einer jeden Diskussion. Das ist der erste Punkt. Es steht geschrieben, sollte ausreichen. Ich möchte uns aufzeigen, dass dieses Es steht geschrieben im Neuen Testament wir so oft wiederfinden. Und zwar möchte ich einfach nur mal auf zwei Aposteln besonders achten. So wie Petrus das ausdrückt und so wie Paulus das ausdrückt. Und wir werden feststellen, dass das, ihr kennt einen Teppich. Und wie er gewebt wird, ne? Da gibt es diese Fäden, die würde ich bezeichnen, das sind die Träger des Teppichs. Um diese Fäden wird das ganze Muster umgewickelt. Ja? Wenn diese Fäden rausgezogen werden, so kollapst das ganze Muster, alles fällt. Das ist wie beim Nähen, so diese Hauptnaht, wenn du die rausziehst, diesen Faden, dann geht die Naht kaputt. Jetzt bitte korrigiert mich, es gibt bestimmt auch welche, wo das nicht der Fall ist. Aber ihr kennt ja auch diese Nähte, wo das wirklich so ist. Ne? Ich möchte damit sagen, dass dieser Aufruf zu Ehre und zur Herrlichkeit Gottes so verankert ist in der Schrift, dass es alle Lebensbereiche durchwebt, ja? Überall durchgedrungen ist und anhand jetzt von Petrus und Paulus möchte ich aufzeigen, dieses Es steht geschrieben, dass wir das klar sehen, diesen Aufruf an uns. Also, ich gehe erstmal auf Petrus als den Hauptapostel den Christus immer wieder auch als erstes dastehen lässt. Deswegen ist natürlich das, was die anderen Aposteln gesagt haben, keineswegs geringer. Aber nehmen wir Petrus im Petrusbrief. 1. Petrus Kapitel 5, Vers 11. Ruft Petrus aus, ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Wie kommt Petrus zu diesem glorreichen Ausdruck, zu diesem Aufruf, ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit? Er kommt dazu, zu diesem Ausdruck, wenn er denkt an die Berufung, also an den Anfang des Christseins, so wie das Christsein beginnt. Wenn er daran denkt, so verknüpft er es mit dem Aufruf der Anbetung der Herrlichkeit Gottes. Und das sehen wir in Vers 10. Der Gott aller Gnade aber, der uns berufen hat, ihr Lieben, und das ist nicht ein Ruf, einfach wie ein Rufen, sondern eine Berufung, das, was in Epheser beschrieben wird, wo Gott ausgewählt hat und ihn ruft mit seinem heiligen Ruf und ihn in die Nachfolge stellt. Das ist nicht zu verwechseln mit einem Ruf. Der Gott aller Gnade aber, der uns berufen hat zu einer ewigen Herrlichkeit in Christus Jesus, er selbst möge euch, nachdem ihr eine kurze Zeit gelitten habt, völlig zubereiten, festigen, stärken und gründen. Diese Gemeinde stand in großen Leiden, in großen äußeren Schwierigkeiten. Es hat vielen das Leben gekostet und diesen ruft er auf und er sagt, das ist nur eine kleine Zeit, eine kurze Zeit hier auf dieser Erde, aber eure Berufung ist weit, weit größer und fester. Sie trägt durch und aus diesem Grund fällt er in Vers 11 in diesen Lob Gottes hinein. Ich möchte hier etwas bekräftigen, wenn du diesen Vers liest und sagst, okay, aber hier heißt es ja nur, dass Christus Jesus, er selbst möge euch, nachdem ihr eine kurze Zeit gelitten habt, völlig zubereiten. Es ist ja nicht so fest, möge, das klingt nach einem Wunsch und nicht nach einer festen Aussage, dass er das machen wird, das völlig zubereiten, völlig festigen, völlig stärken und gründen. Ich möchte euch hier zeigen, und ich führe euch zu Paulus, der die gleichen Gedanken aber weiter formuliert hat. Und ich denke, dass auch hier dieses Mögen nicht einfach ein Wunsch ist, sondern eine feste Aussage. Guckt mal in 1. Thessalonicher Kapitel 5, Vers 23. Er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch in euren Geist oder Wesen, die Seele und der Leib mögen, ja, genau das gleiche wie hier in Petrus, mögen untadelig bewahrt werden bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus. Und jetzt Vers 24, hör, treu ist er, der euch beruft. Ja, er greift auf die gleiche Berufung zu wie Petrus. Das ist da, wo Gott einen Mensch rettet, der euch beruft. Er wird es auch tun. In diesem Mögen, in diesem Ruf, in diesem heiligen Ruf ist eine Festigkeit drin. Und aus diesem Grund, weil er auf Gott hinweist und sagt, was Gott macht in der Berufung, dass er nimmt, beruft und völlig rettet, aus diesem Grund fällt er in die Anbetung Gottes, wo er nochmal Vers 11, ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Also dann, wenn Petrus an unsere Errettung denkt, an den Ruf, mit dem wir berufen werden zu Kindern Gottes, dann fällt er in Anbetung und Lob. Aber nicht nur dann, sondern auch weiter im Leben der Nachfolge. Allgemein werden wir sehen, ist der gleiche Gedanke. Immer noch in Petrus Kapitel 4. Guckt mal, Petrus Kapitel 4, jetzt bist du Kind Gottes und jetzt wird dein Leben als Kind Gottes angesprochen. deine Gaben, deine Fähigkeiten, das, was du auslebst, deinem Bruder, deiner Schwester gegenüber. Kapitel 4, Vers 11. Wenn jemand redet, also hier geht es um die Auslebung der Gaben. Wenn jemand redet, so rede er es als Aussprüche Gottes. Wenn jemand dient, so tue er es aus der Kraft, die Gott darreicht. Warum? Damit in allem Gott verherrlicht wird, durch Jesus Christus. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Hier wird Christus in diesen Lob mit eingeschlossen. Und ich denke, hier können wir es auch nicht trennen, dass wir sagen, dieser Lob gehört nur an Christus als den Sohn oder den Vater. Also, wenn Petrus an unser Leben als Christen denkt, so führt er uns zum Lob und zur Herrlichkeit Gottes, wie wir unser Leben, wie wir die Gaben ausleben sollen zu diesem Zweck. Ihr Lieben, wenn es darum geht, jetzt an die Externen, wir würden sagen von der Gemeinde, von Mensch, von Kinder Gottes, jetzt nach außen hin, 1. Petrus Kapitel 2 von Vers 12, ruft er uns auf und führt einen guten Wandel unter den Heiden. Ja, erstmal Rettung, jetzt ein Leben extern, intern und jetzt extern nach außen hin. Und führt einen guten Wandel unter den Heiden, damit sie da, wo sie euch als Übeltäter verleumden, doch aufgrund der guten Werke, die sie gesehen haben, was? Gott preisen am Tage der Untersuchung. Sie sehen dein Leben als Kind Gottes und das soll sie dahin führen, dass sie Gott preisen. Und vielleicht denkt der nicht wiedergeborene Mensch, ja, Moment mal, das macht wenig Sinn. Ich bemühe mich, ich soll gute Werke tun, ich soll mir das Bein rausreißen, im heutigen Deutsch, damit Gott die Ehre bekommt. Das funktioniert nicht. Genau das ist es. Und wisst ihr warum? Weil Gott uns weiterführt. Und hier möchte ich wieder zu den Worten von Paulus greifen. Epheser Kapitel 2, Vers 10. Und hier werden wir sehen, warum die Ehre für deine Werke, die du, ja, in Gänsefüßchen, die du tust, die Ehre doch zu Gott kommt. Epheser Kapitel 2, Vers 10. Denn wir sind seine Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Okay? Gott hat Werke vorbereitet, damit wir in ihnen wandeln sollen. In Philipper Kapitel 1, Vers 11. Erfüllt mit Früchten der Gerechtigkeit. Diese Früchte der Gerechtigkeit sind nichts anderes wie Früchte des Geistes. Das sind gute Werke, die daraus strömen. Erfüllt mit Früchten der Gerechtigkeit. Und man kann hier sagen, erfüllt mit guten Werken, die durch Jesus Christus gewirkt werden. Wozu? Zur Ehre Gottes des Vaters. Wenn du im gleichen Epheserbrief Kapitel 2 hingehst und ein bisschen weiter liest, wo im Kapitel 2 der Aufruf an uns ist im Licht des Christus. Ja, Christus wird uns da als helles Licht hingestellt in diesem Kapitel, als ein Vorbild. Und da heißt es im Vers 5, damit wir die Gesinnung des Christus haben sollen. In Vers 10, dass wir unsere Knie beugen werden in seinem Namen, im Namen Jesu Christi, werden wir unsere Knie beugen. Und im Vers 11 werden alle Zungen bekennen, dass Jesus der Herr ist. Und im gleichen Vers, Vers 11, warum? Zu Ehre Gottes des Vaters. Und wisst ihr, die folgende Verse, da heißt es, darum, aus diesem Grund, weil es um die Ehre Gottes des Vaters geht, weil Christus uns immer dahin führt, heißt es in Vers 12, darum, aus diesem Grund, meine Geliebten, wir alle Zeit gehorsam gewesen seid, nicht allein in meiner Gegenwart, sondern jetzt noch viel mehr in meiner Abwesenheit. Verwirklicht eure Rettung, also lebt eure Errettung aus. Ihr seid gerettet, jetzt lebt sie aus. Mit Furcht und Zittern, denn Gott ist es, der in euch sowohl das Wollen als auch das Vollbringen wirkt nach seinem Wohlgefallen. Ist das nicht klar und deutlich, warum der Lob für die guten Werke, die du als Kind Gottes tun kannst und tust, zu Ehre Gottes und des Vaters gehen? Warum Gott verherrlicht wird? Warum du ein Leben vor den Heiden, vor den Ungläubigen führen sollst, damit Gott verherrlicht wird, weil Gott es in dir bewirkt? Also, ich gehe einen Schritt weiter. Also, wir sehen, dass in der Errettung selbst es um die Ehre Gottes geht, in unserem Wandel als Kinder Gottes intern es um die Ehre Gottes geht, nach außen hin um die Menschen rundherum um die Ehre Gottes geht und auch genauso den Obrigkeiten, den Autoritäten gegenüber geht es genauso wieder um die Ehre und Herrlichkeit Gottes. Im gleichen Petrusbrief, Kapitel 2, Vers 13, ordnet euch deshalb aller menschlichen Ordnung unter, um des Herrn willen. Okay, nicht einfach um euretwillen, damit es nur euch gut geht. Ja, das sind auch überall Zwischenziele mit dabei. So ist es nicht. Aber das ultimative, das große Ziel ist immer die Ehre und die Herrlichkeit Gottes. Nun, ich möchte jetzt von Paulus' Seite aufzeigen, dass das genau das gleiche Bild sich auch da wiederfindet. In der Errettung, wenn Paulus daran denkt, wo er zu Timotheus schreibt, das schreibt er am Anfang des Kapitels, also 1. Timotheus Kapitel 1, über die Errettung, über die Barmherzigkeit, über die Gnade, die ihm widerfahren ist, dass er ein Verfolger war und Gott hat ihn gerettet. Und nachdem er das gezeigt hat, nachdem er Timotheus daran erinnert hat, dass er nicht würdig war und Gott hat ihn errettet, so fällt er in den Lob ein. Und da ist der Vers, der vor euren Augen in Erinnerung sein müsste. Dem König der Ewigkeiten aber, dem unvergänglichen, unsichtbaren, allein weisen Gott, sei Ehre und Ruhm von Ewigkeit zu Ewigkeit. Leute, immer wenn die Aposteln etwas gemacht haben oder an etwas wirklich Großes gedacht hatten, was in ihrem Leben passiert ist oder passiert, so haben sie das immer mit Gott und mit seiner Herrlichkeit und Majestät verbunden. Das ging gar nicht anders und geht gar nicht anders. Warum? Weil es so geschrieben steht, dass ihm die Ehre und Herrlichkeit gebührt. Guckt mal in seinen Dienst hinein von Paulus. Titus Kapitel 2, Vers 9. Hier ist das Leben des Paulus, also seine Nachfolge. Hier sagt er, die Knechte, also hier ist nicht direkt seine Nachfolge, sondern hier ist allgemein eines jeden Nachfolger, eines jeden Kindes Gottes, der in dieser Situation leben würde. Die Knechte ermahne ich, dass sie sich ihren eigenen Hausherrn unter ihren eigenen Herren unterordnen. Und hier, ihr Knechte, spricht er an die Sklaven eigentlich. Ihr Sklaven, ich sage euch, dass ihr euren eigenen Herren unterordnen sollt, in allem Guten gefällig seid, nicht widerspricht, nichts entwendet, sondern alle gute Treue beweist, damit sie der Lehre Gottes unseres Retters in jeder Hinsicht Ehre machen. Also die Knechte sollten so ein Leben führen, die christlichen Knechte. Okay? Aus diesem Grund habe ich das jetzt hier hineingenommen, einfach um zu zeigen, Kinder Gottes in schwierigen Situationen, unter schweren Umständen, unmöglichen Umständen, sollten ihr Leben so führen, damit, es heißt hier, die Lehre Gottes nicht verlästert wird. Mit anderen Worten, es geht Paulus nicht einfach nur um die Lehre. Ja, er stellt hier die Lehre nicht in den Mittelpunkt, sondern weil Gott im Mittelpunkt steht. Also in schwierigen Umständen, möchte ich sagen, der Nachfolge geht es um die Ehre und Herrlichkeit Gottes. Und auch um in guten Situationen. Denkt ihr, wo Paulus zu den Korinthern schreibt? Die Korinther haben ein Leben in Saus und Braus geführt. Und zu ihnen sagt Paulus, In Korinther Kapitel 10, Vers 31, ob ihr nun isst oder trinkt oder sonst was ihr tut, tut alles zur Ehre Gottes. Also hier war auf jeden Fall ein Leben, wir würden sogar sagen, in diesem Kontext ein negatives Leben. Und zwar, sie haben ihre Freiheit dermaßen ausgelebt. Also die haben so fröhlich gelebt, dass sie auf nichts und niemand geachtet haben. Und Paulus erinnert sie und sagt, ihr hört mal zu, in eurem Leben, also in guten Zeiten, es geht um die Ehre und die Herrlichkeit Gottes. Also immer und immer wieder, ich möchte hier diesen Punkt, wir haben vier Punkte, okay, möchte ich abschließen. Hier, weil es so geschrieben steht. Wir könnten Stelle nach Stelle nachgehen. Es steht so geschrieben. Ist das für uns ein ausreichender Grund, weil es so geschrieben steht? Und ich wünschte, es wäre wie Feuer auf unseren Seelen, auf unseren Herzen. Wenn wir es sehen, es steht so geschrieben, dann gibt es keinen Widerspruch. Dann gibt es nichts, was dort entgegengesetzt wird. Wenn Gott so gesprochen hat, dann ist es so. Und dann sollten wir uns hüten, dagegen zu arbeiten. Warum geht es um die Ehre Gottes? Weil Gott es so gesagt hat, weil es so geschrieben steht. Punkt 2. Und hier bin ich auch froh, dass Gott es so macht. Wisst ihr, wir vergleichen das oft mit unseren Kindern. Es gibt Situationen, wo wir als Eltern ihnen etwas sagen und sie hinterfragen uns und wir sagen, weil ich das so gesagt habe. Fertig. Okay? Ende der Diskussion. Das mögen die Kinder nicht. Sie möchten diskutieren. Sie möchten Gründe hören, die man greifen kann. Logische, die man nachvollziehen kann. Stimmt's? Und wisst ihr, wir als Kinder Gottes sind manchmal auch so. Obwohl dieser Grund, es steht geschrieben, uns ausreichen müsste, geht Gott hin und sagt, okay, ich gebe euch Gründe. Und der zweite Grund, den ich nennen möchte, lautet so, dass weil Gott der Einzigste ist, weil Gott der ist, dem alle Ehre und Herrlichkeit gebührt, weil Gott derjenige ist, und hier möchte ich das beschreiben mit Römer Kapitel 11, Vers 36, heißt es, denn von ihm und durch ihn und für ihn sind alle Dinge. Ihm sei die Ehre in Ewigkeit. Amen. Und jetzt, das sind logische Gründe, die du nachvollziehen kannst. Wenn etwas, egal was, wenn etwas von ihm und durch ihn und zu ihm geschaffen ist, okay? Wenn eine Sache, jetzt eine gute Tat oder sonst irgendwas, von ihm, durch ihn und zu ihm geschaffen ist, macht es dann Sinn, dass die Ehre für diese gute Sache auch ihm zukommt? Ich mache es einfach. Wenn du etwas gemacht hast, ja, und du denkst, das habe ich gemacht, ich allein, ich habe das vollbracht von Anfang bis Ende, ja, so wäre das logisch, dass du die Ehre kriegst. Aber stellt euch vor, jetzt kommt ein anderer und ehrt deinen Bruder. Boah, das hast du toll gemacht. Und er akzeptiert es. Er nimmt es an. Dann sagt ihr, das ist verkehrt. Ja? Der Mann, das ist ein fauler Kerl, der hat hier überhaupt nichts gemacht. Das war ich allein. Okay? Und Gott gibt uns hier logische Hinweise. Die Schrift sagt, alle Dinge, ich lese nochmal, denn von ihm und durch ihn und für ihn sind alle Dinge. Ihm sei die Ehre in alle Ewigkeit. Amen. Weil alles von und durch ihm und zu ihm gemacht ist, aus diesem Grund. Wenn die Ehre nicht zu ihm kommen würde, das wäre Sünde. Wenn Gott sagen würde, nein, ich brauche diese Ehre nicht, dann würde es nicht richtig sein. Das wäre, Gott würde sündigen. Und ich möchte euch mit einigen Stellen aufzeigen, dass er tatsächlich der Einzigste ist. Es gibt niemand anders. Und ihr erinnert euch an die Kapitel aus Jesaja. Eigentlich sollten diese vier Botschaften alles eine Predigt sein, okay? Am Anfang war das eine Predigt. Und in diesen Jesaja-Kapiteln, liest euch sie nochmal durch. Ich zitiere nur aus Jesaja Kapitel 44 und 45, wie Gott es deutlich macht, dass er der Einzigste ist und aus diesem Grund die Ehre zu niemand anders kommen kann und darf als nur zu ihm allein. Jesaja Kapitel 44, Vers 6. So spricht Jahwe, der König Israels und sein Erlöser, der Herr der Herrscharen. Ich bin der Erste und ich bin der Letzte. Und außer mir gibt es keinen Gott. Vers 8. Gibt es einen anderen Gott außer mir? Sagt der Herr. Nein, es gibt sonst keinen Fels. Ich weiß keinen. Kapitel 45, Vers 5. Ich bin Jahwe und sonst ist keiner. Denn außer mir gibt es keinen Gott. Vers 6. Damit vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang erkannt werde, dass gar keiner ist außer mir. Ich bin Jahwe und sonst keiner. Vers 14. Nur bei dir ist Gott und sonst gibt es gar keinen anderen Gott. Vers 18. Ich bin Jahwe und sonst gibt es keinen. Vers 21. War ich es nicht, Jahwe, außerdem es keinen anderen Gott gibt, der gerechte Gott und Erretter. Außer mir gibt es keinen. Es ist deutlich, dass Gott es aufzeigt, es gibt keinen anderen. Ich bin der Einzigste und der Wahre. Und wenn ich alles schaffe und mache und bewirke, dann ist es selbstverständlich, dann ist es selbst in einem gefallenen Menschen logisch, dass die Ehre und Herrlichkeit ihm zufällt. Der nächste Grund, der dritte Grund, warum die Ehre und die Herrlichkeit Gott zukommt. Nur dann, wenn die Ehre und Herrlichkeit wirklich zu Gott kommt, wenn Gott in seiner Majestät und Herrlichkeit, in der wahren Majestät und Herrlichkeit offenbart wird, nur dann erkennt der Sünder seinen gefallenen Zustand. Wenn wir Gott herabziehen und ihm nicht die Ehre und Herrlichkeit würdigen, die ihm allein zusteht, desto niedriger wir ihn ziehen, desto weniger erkennt der sündige Mensch seinen sündigen Zustand. Ich möchte aus dem auch aus Jesaja aufzeigen, Jesaja Kapitel 6, wie uns das hier klar präsentiert wird, dieser Grund. Also, desto größer die Herrlichkeit, desto größer die Erkenntnis der Sündhaftigkeit des Menschen. Im Todesjahr des Königs Usia, ihr müsst wissen, Usia war ein großer König. Er hat lange Zeit regiert. Er war einerseits gottesfürchtig und Gott hat ihn gesegnet. Er hat das Land stabil gemacht. Er war ein Erfinder. Er hat die Stadt sehr professionell beschützt. Er hat Geräte erfunden, um Sicherheit darzustellen. Und auf allen Türmen hat dieser Usia diese modernen Geräte hingestellt. Ich weiß nicht, was es gewesen ist, aber zum Schutz der Stadt. Und jetzt ist dieser König gestorben. Er ist tot. Was wird sein? Irgendwo herrscht Angst, wenn so ein König, ein majestätischer, ein Beschützer des Landes tot ist. Was wird jetzt kommen? Und hier der Text sagt, im Todesjahr des Königs Usia sah ich den Herrn sitzen auf einem hohen und erhabenen Thron. Leute, der Herr ist auf dem Thron, auch wenn dieser irdische König, der ihnen Sicherheit gegeben hat, gestorben ist. Hier offenbart sich Gott, er sitzt auf dem Thron. Und seine Säume erfüllten den Tempel. Seraphim standen über ihn, jeder von ihnen hatte 6 Flügel. Mit 2 bedeckten sie ihr Angesicht, mit 2 bedeckten sie ihre Füße und mit 2 flogen sie. Und einer rief dem anderen zu und sprach, heilig, heilig, heilig ist Jahwe der Herrscharen. Hier möchte ich kurz unterbrechen, ihr Lieben, das ist nicht zu verwechseln mit einem Gesang, das sich wiederholt. Hier werden Eigenschaften Gottes wiederholt. Heilig, heilig, heilig ist der Herr. Es gibt keine andere Eigenschaft Gottes, die so wiederholt wird. Es wird nirgendwo gesagt, Gott ist Liebe, Liebe, Liebe oder Gott ist Barmherzigkeit, Barmherzigkeit, Barmherzigkeit. Nirgendwo. Aber diese einzigste Eigenschaft Gottes wird 3-mal wiederholt. Wir wissen, warum es wiederholt wird. von der Lehre Jesu, wenn Jesus gesagt hat, wahrlich, wahrlich oder Amen, Amen, so hat er es deutlich gemacht. Diese Sache ist ernst, ernst, also das ist wichtig, wichtig, also Ohren auf, Ohren auf. Und das haben wir vom Alten Testament, sehen wir das, wo Gott sich dem Pharao offenbart und Josef die Träume deutet, so macht er das klar und sagt, warum Gott das zweimal gesagt hat, weil diese Sache wirklich so, es wird so kommen, es ist ein Ernst in dieser Sache, da gibt es keinen Weg drumherum. Also verwechseln wir das nicht mit einem Lobgesang, sondern hier ist die wahre Herrlichkeit Gottes, die hier präsentiert wird. Und aus diesem Grund rufen die Engel, heilig, heilig, heilig ist Jahwe der Herrscharen. Die ganze Erde ist erfüllt von seiner Herrlichkeit. Da erbebten die Pfosten der Schwellen von der Stimme des Rufenden und das Haus wurde mit Rauch erfüllt. Und hier sehen wir die Herrlichkeit Gottes auf der einen Seite und jetzt sehen wir den Propheten auf der anderen Seite. Da sprach ich, wehe mir, ich vergehe, denn ich bin ein Mann mit unreinen Lippen und wohne unter einem Volk, das unreine Lippen hat, denn meine Augen haben den König, den Herrn der Herrscharen gesehen. Da flog einer der Seraphime zu mir und er hielt eine glühende Kohle in seiner Hand, der mit der Zange vom Altar genommen hatte und er berührte meinen Mund damit und sprach, siehe, dies hat deine Lippen berührt. Deine Schuld ist von dir genommen und deine Sünde gesühnt. Und ich hörte die Stimme des Herrn fragen, wen soll ich senden und wer wird für uns gehen? Da sprach ich, Herr, hier bin ich, sende mich. Also Offenbarung Gottes, augenblickliche Erkenntnis der Sünde und Verlorenheit. Sind wir darum bemüht, die Ehre und die Herrlichkeit Gottes dort zu präsentieren und dort zu halten? Wenn ihr das betrachtet, wenn dieser Gott gesagt hat, es steht geschrieben, dann ist Ende der Diskussion. Aber nein, Gott geht mit uns sozusagen in eine Debatte oder nicht Debatte, sondern ein logisches Argument mit ein, damit wir Dinge nachvollziehen können. Und er zeigt, okay, die Ehre gehört mir, weil alles von und zu mir geschaffen ist und weil der gefallene Mensch nur dann wirklich, dass seine Gefallenheit und Sündigkeit erkennt. Das gleiche übrigens sehen wir auch in Jesaja Kapitel 40, könnt ihr euch notieren, Vers 5 und 6 sehen wir die Herrlichkeit Gottes und Vers 6 sehen wir die Vergänglichkeit des Menschen im gleichen Kontext. Ich werde nicht darauf eingehen, ich möchte einen vierten Grund nennen, warum. Also, Gott tut oder handelt um seine Ehre willen aus Gnade zu uns. Aus Gnade zu uns. Das ist auch ein Punkt, der uns sehr persönlich angeht. Wieder aus Jesaja in diesem gleichen Abschnitt, Jesaja 48, Vers 9. Jesaja 48, Vers 9. Um meines Namens willen bin ich langmütig und um meiner Ehre willen habe ich mich, und um meiner Ehre willen halte ich mich zurück, dir zugute, um dich nicht auszurotten. Nicht um deinetwillen, sondern um seiner Ehre, um seines Namens willen. Der wiederholt das in Vers 11. Um meinetnamen willen, um meinetwillen will ich es vollbringen. Er wiederholt das hier zweimal. Um meinetwillen will ich es vollbringen. Denn wie würde ich sonst gelästert? Und ich will meine Ehre keinem anderen geben. Ihr Lieben, wir erfahren Barmherzigkeit und Güte und Gnade von Gott aufgrund seines Namens. Aufgrund dessen, weil Gott so ist, wie er ist. Und um seiner Ehre und Herrlichkeit willen erleben wir das. Wenn man das Ganze zusammenfasst, fand ich aus Psalm 36, Vers 10 wirklich ein Vers, wo du genau das alles sehen kannst. Es lautet, denn bei dir ist die Quelle des Lebens. In deinem Licht schauen wir das Licht. Bei Gott ist die Quelle. Er ist die Herrlichkeit. Er ist diese Quelle des Lebens. Und nur weil er so ist, wie er ist, schauen auch wir das Licht. Auch wir profitieren davon. Ich möchte hier zusammen uns auffordern und sagen, was bleibt uns übrig? Was ist jetzt unsere Reaktion auf diese Verse? Wir wurden aufgerufen hier in diesem Brief für einen Auftrag. Ihr Starken, nehmt euch der Schwachen an, wie Christus. Und er zeigt auf, Christus machte alles zur Ehre Gottes. Und so sollten auch wir unser Leben führen. Unseren Umgang miteinander sollte so sein, dass wir daran denken, wird Gott geehrt? Wird er verherrlicht? Oder das, was ich jetzt hier mache, geht es im Grunde nicht einfach nur um mich, um meine Ehre? Möchte ich hier nicht mich präsentieren, meine Vorstellung, meine Ideen? Oder geht es hier um Gott? Dass das in unser Leben eine Frage wird, in unserem Leben, die wir immer und wieder stellen dürfen. Herr, warum mache ich das jetzt? Suche ich hier deine Ehre, deine Herrlichkeit? Und wisst ihr, und wenn du das machen wirst, so darfst du Gott völlig vertrauen. So darfst du dich in seine Hände legen. Er wird es ausführen. Er wird es gut ausführen. Und wieder in Jesaja, in diesem gleichen Abschnitt, führt der Herr uns dazu und sagt, so spricht der Herr, der Heilige Israels und sein Schöpfer, Jesaja 45, wegen der Zukunft befragt mich, meine Kinder und das Werk meiner Hände, lass mir anbefohlen sein. Okay? Also, dein Leben ist in Gottes Hand und Gott sagt hier selber, das lass mir anbefohlen sein. Ich werde damit fertig. Ich weiß, was ich mache. Okay? Vertraue mir. Und deswegen lebe zur Ehre Gottes und vertraue auf Gott. Er wird es ausführen. Und wisst ihr, im gleichen Kapitel, Vers 45, wenn du diese Verse weiter, Kapitel 45, wenn du Vers 11 und so weiter liest, es ist wie eine Unterschrift Gottes unter diesem Thema. So spricht Yahweh, der Herrscharen. Das ist im Vers 13. Ich sah das wie eine lange Predigt, wie ein Dokument, wo unten Gott selber unterschrieben hat und gesagt hat, so spricht der, der da ist, also Yahweh, der Seiende, der war, der ist, der sein wird. So spricht Yahweh, der Herrscharen. Glauben wir ihm, vertrauen wir ihm und leben das zu seiner Ehre. Wer ins Gebet einsteigen möchte, darf es tun.